Ja, das freut mich jetzt aber, dass ich den Rune endlich wieder mal darf sehen. Den habe ich schon lange nicht mehr getroffen.
Ja, Sally Rolf.
Cool. Hallo Rune.
Cool, hast du dich gemeldet. Das ist schon lange her seither. Schön, dass wir uns wieder mal sehen.
Ja, schon der ein oder andere Tag vergangen seit hier. Ja, mal, man sieht uns auch an. He?
Ja.
Wie geht's da? Wie hast
du
es?
Gut, ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Tagen das Haus gekauft. Das war ein richtiges Schnäppli. Es ist zwar ein altes Bauernhaus, aber da wollen wir ein richtiges Bijou draus machen. Komm, ich zeig's dir gerade. In ein paar Minuten kommt noch der Architekt, aber komm, wir schauen mal rein.
Ja, sicher, das mache ich immer gern.
Wie siehst, die Räume sind nicht gerade gross. Eben, ist halt schon ein altes Haus. Aber da reissen wir einfach da die Wände raus da und machen eine richtig grosse Wohnküche und hinten durch dort noch ein rechtes Wohnzimmer, das es auch ein rechtes Heimkino gibt.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, aber dunkel ist ja immer noch nicht. Die Raumhöhe ist ja auch nicht das, was man heute so hat, oder? Da auf der Südseite da machen wir eine rechte Glasfront, dass es auch Licht gibt. Und dann da die Böden, da reissen wir bis im Estrich, so 4 Meter Tiefe, reissen wir raus und machen dann so eine Galerie dann da hinten.
Das ist cool, das ist wie ein kanadisches Blockhaus,
he? Ja, so ungefähr, genau, ja. Und auf dem ersten Stock da machen wir dann das Badzimmer rein. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten so eine richtig grosse Badwanne anstellen, dann mit Blick auf die Alpen.
Oh, lässig. So eine richtig grosse Dreieckbadwanne.
Ja, ich weiss jetzt nicht, was du unter gross verstehst. Ich will schon etwas, wo wir ein bisschen rumplanschen.
Oh, wohl, nicht schlecht, ja.
Hallo!
Hey, jetzt kommt der Herr Ruh, das ist der Architekt.
Hallo.
Morgen, Herr Ruh.
Grüezi wohl,
Herr Ruh. Schön, dass Sie sich einrichten
können. Grüezi wohl.
Das ist mein Kollege, der Fischer. Wir haben schon mal ein bisschen angefangen, aber kommen Sie doch hier, wir schauen gerade weiter und dann können wir die restlichen Fragen dann noch klären. Sehr gerne.
Achtung, Kopf da. Ja, Rune, jetzt hast du erzählt da von deiner Badwanne im ersten Stock, aber ein Schlafzimmer ist da irgendwo, da ist von außen das Zelt, aber...
Nein, wir haben da noch einen Haufen Estrich, da ist alles noch nicht ausgebaut.
Ja, aber dunkel denk, oder?
Ja, es hat schon Dachschräge, aber da machen wir einfach eine ganze zielte Gaube rein und Dachfenster und dann gibt es da schon Licht.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und Keller jetzt denn da irgendwo, weißt du, für deine gute Weinflasche?
Nein, leider auch nicht. Darum ist es vielleicht auch so günstig gewesen. Aber da, wir brauchen ja auch noch eine Garage. Ich habe gedacht, von der Talseite her machen wir so eine schön geräumige Doppelgarage unten rein und hinten dran noch einen rechten Partykeller. Dann ist der Lärm der Kinder auch gerade versorgt.
Aber denk dran, machst du eine doppelspurige Einfahrt, gell, wegen der Frau. Dass wir kreuzen miteinander, meine
ich. Ja, das ist noch ein guter Tipp, ja.
Moment. Nein, das können Sie nicht einfach so machen. Das wäre ja wie wenn man einfach alle Böden wieder ausrissen. Das geht gar nicht. Ja, und die Kosten, das wäre immens. Es tut mir leid, Herr Hilbrunner, aber Ihre Idee mit der Dachgaube können Sie gerade vergessen. Das wird der Heimatschutz nie zulassen.
Kann man da nicht etwas machen?
Nein, aber haben Sie dann eigentlich noch mehr so Ideen?
Ja. Ja, nicht gross. Nur einfach da die paar Wände hier im Erdgeschoss, dass die Zimmer ein bisschen grösser werden. Da werden wir schon noch ein paar rausnehmen. Ja,
welche Wände?
Ja, so da die und dann da hinten nochmal zwei. Da wir zwei Zimmer haben. Eine Wohnküche und eine rechte Stube.
Ich muss Sie enttäuschen, das ist bei so einem alten Haus unmöglich. Sie können nicht einfach die Wände ausrissen. Das Haus, das wird zusammenstürzen.
Ja, Rene, das ist eine harte Botschaft. Da tun wir jetzt aber leid für dich. Ich glaube, du musst deine Pläne nochmal ein bisschen überdenken. Aber weißt du was? Fahrt dann gleich voraus ins Zelt, musst schlafen. Dann kommst du zu mir, läutest mir an.
Schnelle Frage an Kind, sind ihr da rausgekommen? Also da war ein Mann, der hat ein Haus gekauft, das ist ureselalt. Auf Deutsch gesagt. Und dort drinnen sollte man einen Haufen flicken und es ist alles klein und eng und staubig und dreckig. Und der Röne, der hat gedacht, ja, das ist ganz einfach, dann nehmen wir ein bisschen raus und dann wieder ein bisschen ein und dann ist das erledigt. Also jetzt, wenn ihr Kinder das euch überlegt, oder wenn ihr einmal etwas wollt, die heim machen, dann merkt ihr einmal, vielleicht manchmal auch, es ist manchmal gar nicht so einfach. Man denkt, ja, man kann das und das und das. Und nachher ist es schon wieder Abend und man hätte es gar nicht recht machen mögen. Oder manchmal braucht man auch den Papi oder das Mutti, der einem hilft, um dann das zu machen, was man gerne will. Und die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, ist eigentlich auch so ein bisschen übertragbar ins Leben von den Kindern mit den Eltern. Das heisst, wenn also das Zusammenleben mit Kind und Eltern ist manchmal auch ein bisschen eine Baustelle. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Wir wissen eigentlich genau, wie es nachher aussehen sollte. Zum Beispiel, dass Kind folgt und dass dann auch Jesus kennt und ihm nachfolgt und dass am Sonntag zum Beispiel, wenn man schöne Hosen anhat, dass man dann nicht gerade in den gröbsten Dreck reinsteht und so. Und da ist immer ein bisschen ein Kampf und eben auch ein bisschen kompliziert manchmal. Und diese Geschichte hat das eigentlich auch probiert, ein bisschen zu zeigen.
Guten Morgen miteinander, allerseits. Glaube beginnt zu Hause. Wir haben es gehört, das ist das Motto von der neuen Predigserie, die heute anfängt, die aber nicht wird fortlaufend sein, sondern punktuell an 4 Sündigen bis in September rein. Und ich möchte gerne dazu, bevor wir steigen, in die ganze Predigtreihe 2 Vorbemerkungen machen. Die erste: Ihr könnt mir es glauben oder nicht, es gibt kaum ein heikles Thema, wo man sich mehr die Finger verbrennen kann als Pastor, als wenn man über Familie redet. Wenn man noch kein Kind hat, dann tönt es, ja, du hast nichts zu sagen. Wir kennen ja alle den Spruch, das ist ein bisschen ein böser Spruch, aber ein bisschen Wort hat er halt gleich drin, wo man sagt, diejenigen, die kein Kind haben, können am besten Kinder erziehen. Hast also nichts zu sagen. Und wenn man noch kleine Kinder hat, wie tun es dann? Immer noch gleich, da heisst es auch, du hast nichts zu sagen, warte nur noch, bis die gross sind, dann siehst du es. Und wenn die Kinder gross geworden sind, dann sagt niemand mehr, du hast nichts mehr zu sagen, sondern dann schweigen wir selber. Weil wir immer mehr merken, aus Erfahrung, dass wir nicht alles wunschgemäss im Griff haben. Und wenn die Kinder erwachsen sind und ausgeflogen sind, dann tönt es wieder gleich. Du hast nichts zu sagen, weil heute ist alles ganz anders. Du bist nicht mehr am Ball. Fazit also, es gibt keine ideale Zeit, um über Kinder, Erziehung und Familie zu reden. Und trotzdem wage ich es in dieser Predigserie im Bewusstsein, dass ich ab und zu mal ins Fettnäpfchen trappe. Aber die Bibel redet auch über Familie, über Glauben, die Heileben. Und darum wage ich es. Ich erlebe in meiner mehr als 20-jährigen Zeit als Pastor, wenn man auch in schwierigen Themen sich an die Bibel haltet, dann steht man als Pastor unter Gottes Schutz. Und darum wage ich es. An das Thema her. Das ist die erste Vorbemerkung. Und die zweite Vorbemerkung ist die, wir haben schon gehört in der Einleitung, wir haben ein riesiges Privileg hier bei uns in der FEG Dainge, nämlich, dass wir viele junge Familien haben. Und gerade die jungen Familien unter uns, die sollen besonders ermutigt werden in dieser Predigtreihe. Aber jede Familie hat ja auch Beziehungspersonen. Das sind Onkel, Tanten, Gotti und Götti, Grosseltern und so weiter. Wir gehören alle auch zu einem Haus. Und darum sind wir alle heute Morgen im Gottesdienst angesprochen. Und das erste Thema von dieser Reihe heisst ja die Erneuerung vom Haus. Und ich glaube, der Markus Zimmermann war die richtige Person für die Einleitung. Darum habe ich ihn auch eingeteilt. Er hat nämlich in Lohn ein altes Haus gekauft, wo seit Monaten oder sogar seit Jahren am Renovieren bist. Wir haben sie mal besucht in Lohn und haben gestaunt, was für ein grosses Projekt das ist. Die Renovation, die Erneuerung von diesem Haus. Aber für dich kein Problem, du bist Fachmann. Ich weiss nicht, bist du schon fertig eigentlich? Noch nicht ganz. Die Erneuerung vom Haus. Was müssen wir machen, bevor wir ein Haus erneuern oder renovieren? Wo wir mit unserer Familie vor bald 2 Jahren nach Dainge gekommen sind, habe ich mich das erste Mal in meinem Leben überhaupt mit einem Zustand von einem Haus beschäftigt. Das war für uns vorher nie ein Thema gewesen und jetzt unverhofft ist das zum Thema geworden. Und ich sage auch ehrlich, ich bin total überfordert gewesen. Muss man das Renovieren? Wenn ja, was ist sinnvoll zu renovieren? Und ich habe etwas gemacht, was ich mir angewöhnt habe in den letzten Jahren, ziemlich konsequent, in jedem Lebensbereich. Wenn ich mich überfordert fühle, dann suche ich immer externe Hilfe von Leuten, die es wissen. Und so habe ich das gemacht, auf dem WC ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe ja einen alten Freund, der ist ein pensionierter Baumeister in Zürich. Ich habe ihm angerufen, Paul, würdest du mir helfen und mich beraten? Und dann habe ich noch einen gefunden hier vor Ort, den Benny Sick, der mir auch geholfen hat und ist gut rausgekommen. Aber was macht man als erstes? Bevor man ein Haus renoviert, wir untersuchen doch einmal den Ist-Zustand von diesem Haus. Das können wir nicht richtig renovieren oder erneuern. Uns muss bewusst sein, wie ist der Zustand von diesem Haus. Und heute Morgen geht es ja nicht um das Thema von Baumaterialien, von Holz und Plastik und Karton und was braucht man alles für ein Haus? Baustein? Sondern heute geht es ja um die Erneuerung von unseren Lebenshäusern, von unseren Familienhäusern. Der Ist-Zustand. Ich möchte es mal so sagen, heute Morgen in der evangelikalen Welt hat man in den letzten 100 Jahren, vielleicht sind es vorher auch schon so gewesen, aber ich sage mal, in den letzten 100 Jahren so zwei Richtungen können beobachten, wie der Glaube in der Familie praktiziert worden ist. Die eine Richtung möchte ich euch jetzt darstellen am Beispiel von unserem Edgar. Wo bist du, Edgar? Da hinten. Steh doch kurz auf, es hat immer wieder neue Leute, dass sie dir mal kurz sehen. Das ist unser Edgar. Und der Edgar, der hat natürlich auch einen Vater gehabt, der gestorben ist. Und der Vater, der ist ganz ähnlich wie der Edgar, der Eggi. Der ist nämlich ganz ein kommunikativer Mann gewesen, ein geselliger Mann. Ich möchte sogar sagen, er ist ein richtiger Lebemann gewesen. Übrigens, dass alle nicht unsicher werden, ich habe jeden Satz, den ich sage, mit dem Edgar abgemacht. Das nur einfach, dass niemand denkt, oh, der Arme. Jeder Satz ist abgesprochen. Und der Vater war ein geselliger Mann, darum war er Präsident in einer Kleinstadt, wo sie aufgewachsen sind, vom Fußballverein. Er war Präsident vom Schachverein. Er war ein leidenschaftlicher Tänzer, viel fort zusammen mit der Mama. Und dann ist der Tag gekommen, wo der Vater vom Edgar sich zu Jesus gewendet hat. Und das war nicht so ein bisschen eine Zuckerwasserbekehrung, sondern eine gründliche. Mit tiefgreifenden Konsequenzen. Der Vater von Edgar hat nämlich Bruch gemacht mit seinem alten, gottfernen Leben. Das hat geheissen konkret, er ist ausgetreten zum Schachclub, er ist ausgetreten zum Fußballclub. Er ist nicht mehr auf den Tanzboden gegangen und hat sein Viertel hin und her geschweigt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt für die 7 Kinder, wo der Edgar ja das zweitälteste ist. Für die Kinder, die von heute auf morgen fast nichts mehr dürfen. Also, vorher dürfen, wenn Kilby war, aufs Karussell, hat man nichts mehr gemacht. Der Vater hat in dem Ort oft Traktate verteilt an die Leute. Und die Kinder sind dabei gewesen. Am Sonntag hat es zweimal Unterricht gegeben. Am Morgen hat der Vater Sonntagsschule gehabt. Mit den Kindern im Haus und am Nachmittag war Gottesdienst in der Gemeinde. Und die Folge war, alle 7 Kinder hat es wie abgelöscht wegen dem christlichen Glauben. Sie haben sich distanziert, jahrzehntelang. Vor allem, was die Bibel und Evangelium bedeutet. Erst viele, viele Jahre später hat die Schwester von Edgar einen Sohn gehabt, in Drogen gefallen ist. Mit all dem, was das ja verbunden ist. Und der hat durch Jesus Befreiung erlebt. Vollkommene Befreiung. Das hat so zu der Mutter geredet, dass er sich auch zu Jesus gewendet hat. Und dann einige später, Jahre später, nach der Pensionierung, unser Edgar. Das ist die eine Richtung. Also, man könnte sagen, sehr enge, gesetzliche Form, wie Glaube in der Familie praktiziert wurde, ist so nach dem Motto, ein Christ macht das nicht und ein Christ macht jenes nicht. Und die Form gibt's noch heute. In ganz verschiedener Form. Jetzt muss ich aber noch etwas dazu sagen. Zum Vater von Edgar, den habe ich nämlich auch noch gekannt, einfach wo noch schon alt war. Und es heisst ja, der Alte wird milder. Ich habe manches Gespräch auch mit ihm gehabt. Er war ein dankbarer Zuhörer, den ich predigt habe im Alter. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn kennengelernt als einen Mann, der Jesus liebt. Einfach, dass er es auch noch gesagt hat. Es ist einseitig. hat auch manches korrigiert im Laufe des Lebens. Und deine Mama, die ist mir auch noch eine liebere Erinnerung, so eine edle Frau. Eine schön hochgesteckte Frisur, so edel wie ihr Name, die hat nämlich Salome geheissen. Salome. Und als der Vater gestorben ist, hat sie sich das erste Mal ein Kettchen gekauft zum Anlegen. Ist das nicht schön? Und hat sich das erste Mal geschminkt, ganz rot einmal bei den Lippen. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich habe beide ehrender in ehrendem Andenken. Aber ich möchte dann zeigen, dass die eine richtige Glaubefamilie praktiziert wird, eher in einer engen, gesetzlichen Form, solchem Motto, der Christ macht das nicht, macht jenes nicht. Aber es gibt jetzt noch eine andere Richtung und vielleicht tut die Richtung eine von uns, ist die viel näher als das, was ich vorher gesagt habe. Wie Glaube in der Familie praktiziert wird, das ist vor allem so vor 30 Jahren so richtig populär geworden. Übrigens, in unserer Hauszeitung in der nächsten, im Aktuell, gibt es einen Leitartikel zu diesem Thema. Von einem Mann, der ganz stark in dieser Bewegung war, die ich jetzt beschreibe. Und diese Bewegung hat gesagt, als Christen wollen wir eben nicht mehr so verstaubt sein. Als Christen wollen wir nicht mehr so weltfremd sein, wie eben die vorhergehende Generation. Als Christen wollen wir auch Spass haben im Leben. Schließlich redet doch der Apostel Paulus von der grossen Freiheit der Christen. Und darum muss Christ sein total, und das ist jetzt die andere Richtung, total weltoffen sein. Christen dürfen doch auch cool sein, Christen dürfen doch auch Party machen, Christen dürfen auch das Leben geniessen. Der Paulus hat doch gesagt, mir ist alles erlaubt. Nur dort ist kein Punkt. Ein Christ, sei nach dem Motto, ein Christ kann und darf alles. Und auch diese Ausrichtung, die hat ihre Folgen. Ich zeige euch eine Umfrage von Amerika, aber Fachleute sagen, dass die Umfrage bei uns wahrscheinlich nicht viel anders würde aussehen. In Amerika sind Jugendliche gefragt worden, systematisch hat man die Studie gemacht, aus christlichen Elternhäusern. Und ihnen sind die drei Fragen vorgelegt worden. Die erste Frage, wie viel Prozent der Jugendlichen in der Gemeinde, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, betrachtet ihre Mutter als sehr christlich? 48% haben gesagt, wir finden unsere Mutter ist wirklich christlich, ist wirklich gläubig. Wie viel Prozent der Jugendlichen in Amerika, die gefragt worden sind, haben ihren Vater als sehr christlich bezeichnet, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Das sind die Folgen jetzt, die ihr hier seht, von dieser Richtung. Total weltoffen sind 23%, sagen das, von ihrem Vater. Er ist sehr christlich. Und wie viel Prozent der Jugendlichen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, haben entweder in ihrer Familie eine Andacht jemals erlebt, Gebet erlebt, haben die Bibellesen die Heim erlebt? Das sind 27%. Ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt. Das macht uns doch betroffen. Der Mann, wo der Artikel dann wird eingesetzt werden in unserer Hauszeitung von der FEG im Aktuell, wo als Pastor früher noch die Richtung gefördert hat, wir müssen das Christen total weltoffen sein, sagt nachträglich rückblickend, der Schuss ist hinten raus losgegangen. Der Schuss ist hinten raus losgegangen. Heute erntet viele Gemeinden die bitteren Früchte von dieser totalen Weltoffenheit. Das hat unter anderem nämlich zur geistlichen Verflachung in vielen christlichen Familien geführt. Das hat unter anderem zu einem geistlichen Analphabetentum unter frommen Jugendlichen geführt. Kaum mehr Bibel kennt. Wo man zum Teil nicht einmal mit Notwendigkeit weiss, dass man sich als Mensch sollte zu Jesus bekehren. Wo man sagt, ja, man muss doch etwas vom Leben haben. Das Spurgeon, der hat ja schon länger gestorben, zu dem ist auch mal ein Mann gekommen und hat gesagt, ja, wissen Sie, ich will ein bisschen etwas noch vom Leben haben. Wissen Sie, was das Spurgeon dem Mann gesagt hat? Er hat gesagt, Sie sind schön bescheiden. Mit so wenig wäre ich nicht zufrieden. Etwas vom Leben haben. Denn die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat nicht nur etwas vom Leben, sondern der hat das Leben. Das Leben. Also ein paar Gedanken zum Anfang, zum Ist-Zustand von unseren Häusern. Und jetzt das Ziel von der Erneuerung, von der Renovation. Mir ist das auch noch wichtig am Anfang von dieser Predigtreihe, das einfach auch deutlich zu machen. Die Predigtreihe soll ermutigen zur gesunden, biblischen Mitte in unseren Familien. Ich würde das gerne so betonen. Ich möchte besonders Mut machen. Der Familie mit kleinen Kindern haben eine grosse Chance, die Weichen in diesem Bereich richtig zu stellen. Eine grosse Chance, gesunde Einspuren in euren Familien. Die Bibel redet immer wieder vom Gesundsein, von der gesunden Lehre. Oder die Bibel redet auch, wie es unser Motto ist, schon seit 2 Jahren schon von gesunden Fundament. Und gesund heisst, ist ein Gegensatz von extrem, wie wir vorher die beiden Richtungen geschaut haben, ganz eng gesetzlich oder total weltoffen. Also die Predigtserie soll Mut machen zu einer gesunden biblischen Mitte in unserer Familie. Das heisst, dass die gesunden biblischen Maßstäbe und Werte in unserer Familie aus Überzeugung und unverkrampft leben. Das soll das Ziel sein von dieser Predigtserie. Und vor allem auch, dass Jesus Christus ganz unverkrampft, ganz natürlich und herzhaft das Zentrum ist von unserem Familienleben. Um das geht's. Und das ist möglich. Ich kenne viele, viele Familien in all diesen Jahren kennengelernt, die das so erleben. Die Gesundheit vom Evangelium, auch als Familie, wo das wirklich funktioniert. Jetzt nach der Untersuchung vom Ist-Zustand, nach der Festlegung vom Soll-Zustand, wie beim Bauen, wenn wir jetzt zur Erneuerung gehen von unseren Leben, von unseren Lebenshäusern, von unseren Familienhäusern. Ich möchte dazu jetzt, wie es im Predigtflyer angekündigt ist, ein paar Verse aus dem Buch Josua lesen, Kapitel 24. Und bevor ich die Verse lese, möchte ich kurz eine Einführung machen über die Hintergründe von diesem Kapitel. Das Volk Israel war jahrzehntelang auf einer Wüstenwanderung nach Kanaan. Und endlich sind sie in diesem gelobten Land angekommen. Und unter der Führung von dem Josua haben sie das Land Schritt für Schritt eingenommen. Und jetzt ist der Josua unterdessen ein alter Mann geworden. Er weiss, er hat nicht mehr lange zu leben. Und kurz vor seinem Tod hat er nochmal das ganze Volk Israel zusammengerufen zu einer Volksversammlung in Sichem. Und hat dort eine leidenschaftliche Rede gehalten. Das war echt die letzte Rede gewesen. Wir könnten sagen, fast auf seinem Totenbett. Jetzt lese ich ein paar Verse daraus. Wer will, kann mitlesen. Josua 24. Ab Vers 2. Josua 24, ab Vers 2. Und jetzt ist ganz Israel, man muss sich das vorstellen, in Sichem versammelt und der Josua setzt an zu einer leidenschaftlichen Rede, kurz vor seinem Tod. Das heisst, er sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau, und Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und jetzt geht es im gleichen Takt so weiter bis zum Vers 13. Und jetzt noch lese, was denn heißt: Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Was betont da der Josua so leidenschaftlich bei seiner letzten Rede? Was schärft er den Israeliten ein? Man könnte sagen, es gibt ein Thema. Er erinnert Israel ausführlich an die grossen Taten Gottes, die er an ihnen da hat. Es heisst in den ersten Versen, die ersten 13 Versen, 19 Mal kann man lesen, dass von Gott gesagt wird, ich gab oder ich sandte oder ich brachte oder ich bereitete oder ich errettete. Jetzt stellen wir vor der Frage, warum ist das dem Josua so wichtig noch gewesen? Das Volk Israel nochmal ausführlich an die grossen Taten Gottes zu erinnern. Es ist gerade darum ihm so wichtig gewesen, weil gerade Gott alle seine Verheißungen ausgeführt hat, die er dem Volk Israel gegeben hat. Er hat sie jetzt ja in das Land hinein, da, wo Milch und Honig fließt, lang Kanaan. Und weil Gott alle seine Verheißungen eingehalten hat, darum ist den Israeliten in diesem Land gut gegangen. Sie haben Frieden gehabt. Der Wohlstand ist dauernd angestiegen. Sie haben genug Kleider gehabt. Sie haben genug Nahrung gehabt. Sie haben tolle Autos können kaufen. Sie haben in schönen Häusern können wohnen. Oder in Wohnungen, die ausgestattet waren mit Fernsehen, mit Internetanschluss, mit den neuesten DVD-Player, mit den neuesten Playstation. Um die neuesten DVDs und Filme können zu schauen. Ihr habt es gemerkt, ich habe schon umgeschaltet um ein paar Jahrtausende in die heutige Zeit. Uns geht es gar nicht so viel anders als damals den Israeliten. Den meisten von uns. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir haben mehr materiell, mehr Besitz, als wir eigentlich brauchen. Den meisten geht's gut für uns. Wir können uns mehr leisten, als eigentlich nötig wäre. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und schon damals hätte Josua gewusst, dass der Wohlstand mit seinen tausenden von Möglichkeiten auch seine Gefahren hat. Schon der Josua hat gewusst, und darum redet er so eindringlich, dass der Materialismus leicht zu einem Götz werden kann, ohne dass man es merkt. Ein Killer vom geistlichen Leben. Wo Licht pflegt zu Jesus und pflegt zum lebendigen Gott in Hintergrund verdrängt und erstickt. Und das fängt ja schon bei uns Erwachsenen. Und wie Licht färbt das auch ab auf unsere Kinder. Ein Trendforscher, der Stefan Holthaus, hat einmal gesagt, viele Kinderzimmer heute gleichen an einer Spielzeugdeponie. Und schon bald kommen da mal Kopfhörer dazu, wo man ein iPhone kann anhängen kann. Oder Terminkalender von Kindern von heute sind oft schon früh gefüllt mit verschiedenen Sport, mit Nachhilfeunterricht, mit Ballett und so weiter. Und weil das so ist, darum brauchen wir noch heute den gleichen Schlüssel, wie der Josua da nennt in unserem Text, zur Erneuerung von unseren Familienhäusern, damit das geistliche Leben von dem allem nicht erstickt wird. Und darum die Erinnerung an Gottes grosse Taten. Der Josua erinnert das Volk Gottes, wer Gott ist und was der Gott da hat. Er erinnert das Volk Israel daran, dass der Gott ein erfülltes Leben schenkt, wo unabhängig ist von unserem äußeren Wohlstand. Er erinnert das Volk Israel daran, dass es auch innere geistliche Werte gibt, die im Gegensatz zum Materiellen ewigkeitstauglich sind. Und darum noch heute ist es so, die Erinnerung an Gottes grosse Taten, das hilft uns Eltern, uns Erwachsenen und das hilft auch unseren Kindern, dass wir Vertrauen fassen zu dem Jesus, dass das Vertrauen gestärkt und gefestigt wird. Dass wir ihn nicht vergessen in unserem gesellschaftlichen Umfeld. Wir können ja nicht einfach aussteigen aus unserer Gesellschaft. Wir können ja nicht wie die Amischen da jetzt aus Teilen ausziehen und irgendwo da Leben abgeschottet. Das ist ja nicht die Lösung. Aber die Erinnerung an Gottes Taten, das hilft auch uns, in unserem gesellschaftlichen Umfeld, Prioritäten immer wieder nach dem lebendigen Gott auszurichten. Ich habe das heute Morgen nicht genug betont, die Erinnerung an Gottes grosse Taten. die möchte uns Fragen heute Morgen herausfordern. Der Joshua hat das Volk recht herausgefordert. Und ich bin so froh, dass ich mich heute immer hinter dem Joshua verstecken kann. Er hat es ja gemacht. Ich predige nur, was er sagt. Er hat das Volk herausgefordert und ich möchte das heute auch machen. Uns herausfordern. Uns herausfordern. Wie sieht es bei uns aus? Kennen unsere Kinder die Geschichte Gottes, die er mit uns geschrieben hat? Kennen deine Kinder, wissen die Geschichte, wie du zu Jesus gefunden hast? Der Joshua damals hat Wert darauf gelegt, dass die nachkommenden Generationen das wissen. Ich habe mir heute Morgen erlaubt, ja lange überlegt, darf ich das machen, ein Bild mitnehmen von meinem lieblichen Vater. Oh, haben das. Das ist nicht so gut, aber das habe ich gefunden. Und ich wünsche mir manchmal, ich hätte noch mehr von seinen positiven Eigenschaften, die er hatte. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Und als ich hinter dieser Predigt gesessen bin, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, der 75. Geburtstag von meinem Vater. Ich habe einen Teil davon gefilmt, ich habe es nachgeschaut. Kinder und Kindeskinder eingeladen, viele kleine Kinder auch, wir sind ja eine riesige Familie, ein riesiger Lärm ist gesehen und plötzlich steht der Vater auf mit XA4-Zetteln und fängt an, in seiner herzhaften, schade, habt ihr ihn nicht gekannt, mit seiner herzhaften Art und Weise, die grossen Taten Gottes zu erzählen in seinem Leben, angefangen mit seiner Hinwendung an Jesus mit 21 Jahren, das ist ja eine dramatische Geschichte. Ich habe es nochmal nachgeschaut und gehört. Wir sind fast Tränen gekommen und gesagt, und die Entscheidung hat meinem Leben ganz eine andere Ausrichtung gegeben. Ein neues Fundament hat mir einen Sinn gegeben in meinem Leben. Und dann hat er erzählt, wie er es mutig gefunden hat. Liebsten würde ich euch die erzählen. Auch eine dynamische Geschichte. Seine Frau. Hat er erzählt von Krankheit, die er nahe am Tod vorbeigegangen ist. Er hat erzählt, dass sie kaum jeden Franken eine gewisse Zeit hat müssen drehen und er anfangen hat, Geschäfte. Er hat erzählt, dass seine Hoffnungen und Pläne nicht alle erfüllt worden sind, aber im Nachhinein oft gemerkt hat, dass das der Weg Gottes war, dass das noch der bessere Weg war. Und so weiter. Und das Ganze war eine Dankbarkeit von Gottes Treue und von Gottes Führung und von Gottes grossen Taten. Die Erinnerung an Gottes grosse Taten. Kürzlich ist ein Paar zu uns gekommen, das sich von mir trauen lassen in diesem Jahr. Ich kenne die nicht so gut. Und ich frage dann immer ein bisschen nach, wie ist eure Geschichte? Dann sagen sie mal mit strahlenden Augen, gerade gestern haben uns die Eltern erzählt, wie sie Jesus gefunden haben. Haben wir gar nicht gewusst. Wissen es deine Kinder? Deine Grosskinder? Die Erinnerung an Gottes grosse Taten? Gerade kleine Kinder, sie sind ja oft so offen auf eine biblische Geschichte. Kinder sind ja wie leere Gefäße in Bezug auf biblische Geschichte. Darum sage ich immer, Kind muss richtig abfüllen. Im positiven Sinn mit biblischen Geschichten. Und das Schöne ist, wenn Kinder klein sind, dann kannst du ja immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Und sie sind immer wieder begeistert. Unser Philemon Lieblingsgeschichte für Buben natürlich. Ein Simson, der da Türen ausgehängt hat, in Gaza und aufgetragen hat auf den nächsten Hocker rauf. Wir hätten nicht genug können erzählen. Geschichten von Jesus erzählen. Seht ihr das Bild da? Leider sieht man nicht gut. Wisst ihr, wer das ist? Es gibt ja tolle Kinderbibeln. Ganz tolle. Das ist aus so einer Kinderbibel. Wisst ihr, wer das ist? Der Bartimäus. Ich sehe meinen Vater noch, wie er die Geschichte erzählt hat. Der hätte sich können freuen, wie ein kleines Kind ab dem Bartimäus, weil er so einen roten Kopf hat. Warum hat er einen roten Kopf? Weil er so geschrauen hat. Du, das vergisst nicht mehr. Mein Vater, der hat geschrauen, wenn er die Geschichte erzählt. Er hat das vordemonstriert. Und wir sind entzückt und Grosskinder auch, weil wir den Vater sonst nie so geschreien gehört haben, wenn er die Geschichte erzählt hat. Jesus, hilf! Das ist jetzt noch in den Ohren. Und Geschichten von der Bibel, die prägen unsere Kinder. Die Erinnerung an Gottes grosse Taten. Und wenn die Kinder grösser werden, können wir nicht mehr gleich rumschreien, wenn Geschichte erzählen. Wir haben bewusst, auch wo die Kinder grösser geworden sind, immer wieder ein Stück Familiengeschichte, einfach so, wenn es sich begeben hat, weitergeben an unsere Kinder. Und auch die Teenager, die machen grosse Augen. Monika, ihren Grossvater, ist ein Mann, ganz ein einfacher Mann gewesen. Und Gott hat viele Träume und Visionen zu ihm geredet. Das können grössere Kinder begreifen. Sie können ja schon die grösseren geistlichen Zusammenhänge begreifen. Und das wird sie prägen, auch wenn es vielleicht mal Phasen gibt in ihrem Leben, wo sie gottlose Wege sollten gehen. Was in einem Kind drin ist, an Geschichten Gottes, das kannst du nicht mehr rausholen. Das geht auf, wie bei Edgar. Und bei vielen anderen. Darum ist es so etwas Wichtiges, Erinnerung an Gottes grosse Taten. Jetzt denkt vielleicht jemand, ja, das ist ja schön und gut, Matthias, aber ich bin ja nicht in einem soliden christlichen Haus aufgewachsen. Bei uns ist das ganz anders gelaufen. Bei uns ist total gottlos zu und her gegangen, die Heime. Aber es gibt eine gute Nachricht auch für dich, wenn das deine Situation ist. Du hast nämlich jetzt eine neue Familie bekommen. Weißt du, welche das ist? Du hast eine neue Familie bekommen, mit der du zu Jesus gehörst, nämlich, wer weiß es? Gemeinde! Und ich würde mal sagen, besonders die FEG von Teilingen ist eine Gemeinde mit einem grossen Schatz von Geschichten, von Gottes grossen Taten. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir die einander auch erzählen. Und wir werden auch im Gottesdienst das weiter pflegen. Wir haben letztes Jahr damit angefangen. Wir werden wieder einsetzen, Geschichten hören im Sinn von Interview. Und ich werde im nächsten Ältestenrat-Sitzung noch beantragen, dass wir 3 vielleicht billige, leichte, bequeme Sessel mal kaufen. Weil die einen, die kommen ja, wie wir Pastoren auch noch, bei uns sieht man es nicht immer, die kommen ja den schlotterigen Knien, die uns da vorne sind. Aber sie haben Geschichten erzählen, können sie erzählen von Gottes Wirken. Da haben wir ja den Sitzen dazu. Das ist so ermutigend. Mein Ziel wäre, dass jeder von euch einmal da vorne steht oder dann sitzt und erzählt von den grossen Taten Gottes in deinem Leben. Denn durch die Erinnerung an die grossen Taten Gottes bleiben und werden unsere Häuser geistlich erneuert. Und dazu hat der Josua das Volk Gottes herausgefordert. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus. Wie lebst du das in deiner Familie? Ist dir die geistliche Entwicklung von deinen Kindern auch ein Anliegen? Oder ist es anders? Ist es nur wichtig, dass sie gesund sind, eine gute Ausbildung haben und sonst nicht gerade negativ auffallen? Ist Jesus und seine Taten noch ein Thema an unseren Familientischen? Oder schieben wir das alles ab auf die Gemeinde und sagen, ja, für das haben wir Pastoren, für das haben wir Sonntagsschullehrer. Der Jeremias Gotthelf ist es gewesen, der mal gesagt hat, zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Der Josua nennt jetzt noch einen zweiten Schlüssel zur Erneuerung von unserer Familie. Und der Schlüssel heisst ganz einfach Entscheidung. Immer wieder neu, Entscheidung. Ich lese gerade weiter im Vers 14. Zuerst hat er sich also erinnert an die grossen Taten Gottes. Und jetzt heißt es weiter im Vers 14, sagte Josua so, fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und aufrichtig und tut weg die Götter. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und ihr seht es auf der Leinwand. Er sagt weiter, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. In diesen 2 Versen, die ich jetzt gelesen habe, ja nicht ganz alles gelesen, aber in diesen 2 Versen ist 4-mal vom Dienen gedreht. Das heisst, wir alle dienen jeden Tag. Wir alle. Die Frage ist einfach, wem wir dienen. Wem? Der Josua nennt 2 Optionen, wie man dienen kann. Die erste Option, die er nennt, er sagt, wir können den Göttern von dieser Welt dienen. Und die können uns so richtig auf Trab halten, so dass wir richtig Triebene sind. Gar nicht mehr uns selber sind, Triebene sind. Und die zweite Option, die er da nennt, heisst, ich kann meinen Gott, ich kann meinen Erlöser dienen. Ich kann dem dienen, der mich geschaffen hat. Ich kann dem dienen, der mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Ich kann dem dienen, der außer sich ist, im wahrsten Sinne von Wort, aus Liebe zu mir. Und weil er außer sich ist, aus Liebe zu uns, ist er aus sich selber rausgetreten und ist Mensch geworden. Und wir feiern es jetzt wieder in den nächsten Tagen. Und ist als Gottmensch gestorben am Kreuz, um uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Wir können dem dienen, der uns da den Kreuzestod, das ewige Leben über den Tod geschenkt hat. Wir können dem Erlöser dienen, der einen guten Plan hat. Für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie. Wir können dem Gott dienen, der ein grosses Herzensanliegen hat. Weißt du, was sein Herzensanliegen ist? Nämlich zu segnen. Er will meine Familie segnen, er will meine Ehe segnen, er will mich selber segnen. Es gibt die zwei Optionen, noch heute, oder Josua damals dem Volk vorgelegt hat. Aber es gibt nur eine Entscheidung. Und die Entscheidung fängt immer wieder neu bei mir an, als Vater, bei dir, als Mutter, bei uns allen. Da zeigt uns der Josua Gott als Vorbild voraus. Er sagt, ich aber, er geht selber voraus. Denkt erst nachher an die anderen, an seine Familie. Ich aber, ich will dem Herrn dienen. Dem Herrn dienen. Das dürfen wir noch heute machen. Jesus nachfolgen. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will ihm die erste Priorität geben in meinem Leben. Ich will seine Liebe erwidern. Und genau das ist ja der springende Punkt auf unser Thema Familie, zu Hause, Leben. Wir können nicht von unseren Kindern warten, dass sie treu mit Jesus gehen. Wir können nicht von unseren Kindern warten, dass sie treu im Gottesdienst kommen, wie wir selber oft am Sonntagmorgen viel lieber im Bett bleiben. Wir können doch nicht erwarten von unseren Kindern, dass sie treu mit Jesus gehen, wie wir selber als Eltern Beziehung zu Jesus vernachlässigen, wenn der Glaube in unseren Familientischen kein Thema ist. Darum, ich möchte nochmal herausfordern, was geben wir unseren Kindern weiter? Was sehen unsere Kinder an mir? An unsere Grosseltern, an der Tante, an den Onkel, an den Göttis, an den Mütter, weil es Muster von Christ sein, sehen sie, sie lassen sie ja nicht, sie schauen ja vor allem. Und darum ist zur Erneuerung, zur Renovation von unseren Häusern sind immer wieder neue Entscheidungen von uns gefragt, wie es der Josua selber gemacht hat und gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und so kommen wir zum Schluss zu dieser Frage, wie kann denn eine solche Entscheidung konkret aussehen? Ich habe einen Vorschlag, wir fragen wieder den Josua, der weiß es. Der hat ein Leben lang mit Gott gelebt, der weiß es. Ich lese dazu nochmal aus dem Kapitel 24, Vers 26 und 27, wo man eine Antwort findet, wo es heisst, und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche und sprach zu seinem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns. Das Volk hat also eine Entscheidung getroffen, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber wir lesen es dreimal in diesem Kapitel. Das Volk hat gesagt, wir wollen dem Herr dienen. Und das war Josua nicht genug gewesen. Er hat das aufgeschrieben, schriftlich festgehalten und hat dazu, haben wir gelesen, noch einen grossen Stein genommen und ihn aufgerichtet. Er hat also die Entscheidung vom Volk sichtbar machen, als handfeste Erinnerung, als Zeichen. Ich denke, das ist auch eine Hilfe für uns. Jetzt könnte man fragen, ja, kann ich denn so eine Entscheidung nicht einfach für mich allein im Herzen tun? Das ist auch eine Frage, die wir am Glaubenskurs hören. Wenn wir in Gelegenheit gehen, Entscheidungen festzumachen, heisst ja, kann ich das nicht allein machen? Für mich im Herzen. Natürlich kann man das machen. Aber wer von uns hat nicht schon erlebt, wir sind von Gott angesprochen worden. Wir sind in einem Gottesdienst von Gott angesprochen worden und haben klar gemerkt, etwas sollte sich verändern in meinem Leben. Aber wir haben es nicht konkret festgemacht. Was ist passiert? Kennt ihr das? Nach ein paar Tagen. Es ist alles wieder versandet. Es ist alles beim Alten geblieben. Das ist das Problem bei diesen sogenannten Herzensentscheidungen. Und darum hat jemand einmal gesagt, jede Entscheidung, die ich im Herzen getroffen habe, oder auch jetzt als Ehepaar, als Eltern, sollte irgendeine sichtbare Ausdrucksform finden, damit es auch Auswirkungen auf die Zukunft hat, auf die Länge hat. Und genau dazu tut uns der Josua ermutigen zu einer konkreten Entscheidung, die man sichtbar festmacht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auch in der Familie. Wir können tatsächlich einen Stein reinnehmen in die Wohnung. Wir können einen Haushalt anbauen. Oder eine Variante wäre auch gewesen, sie heute Morgen vorrufen nach dem Gottesdienst. Wer das möchte, festmachen. Ich habe mich für etwas anderes entschieden, das ich möchte ermutigen zum Schluss. Aber auch im Sinn von Josua. Nämlich, dass wir als Eltern, und wer Single ist, kann das mit jemand anderem machen, heimgehen. Vielleicht heute Mittag beim Kaffee. Oder heute Abend, wenn die Kinder schon im Bett sind. Dass wir als ältere Mann und Frau miteinander überlegen, wo ist bei uns, unserer Ehe oder unserer Familie, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir sie getroffen haben, dass wir ein Blatt Papier nehmen und das aufschreiben. Und an einem Ort aufbewahren, wo wir es immer wieder lesen können. Beispiel als Lesezeichen in der Bibel. Oder bei unserem privaten Sekretär, wo der Besucher nicht reingeht, schauen. Wo wir immer wieder daran erinnert werdet. Der Josua sagt, erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist noch heute der Weg zu der Erneuerung von unserer Familie und Lebenshäuser. Gott möge euch alle, uns alle segnen in guten Entscheidungen. So möchte ich gerne mit uns allen beten, darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Vater im Himmel, Jesus Christus, du Sohn Gottes, danke für die vielen guten Taten in unserem Leben. Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, wir können es gar nicht zählen. Wir vergessen es schnell oder merken es gar nicht. Und trotzdem werden wir dir danken am Ende von dem Gottesdienst. Vor allem danken möchten wir dir, Jesus, für die grosse Geduld, die du hast mit uns allen, auch mit mir. Das ist, glaube ich, das grösste Geschenk. Danken aber auch für Golgatha. Jesus, dass du hingegangen bist, dass du gelitten hast, die Todesqualen, um uns mit Gott, dem Vater, wieder zu versöhnen. Danke. Danke für alle Führungen in unserem Leben. Danke für allen Schutz. Wir danken dir auch für unseren Ehepartner, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir für unsere Kinder. Und Jesus, wir wollen gute Entscheidungen treffen nach deinem Willen. Jesus, wir wollen uns nicht mitreissen lassen vom Trend von dieser Zeit, wo im Widerspruch steht zu deinem Willen. Wer es ehrlich meint, darf es innerlich oder auch laut mitbeten, wie es der Josua proklamiert hat vor Gott. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.